Ich darf euch den Predigttext lesen und der ist ein kleines Stück länger. Aus der Offenbarung, aus Kapitel 4 und 5. Danach blickte ich auf und sah im Himmel eine offene Tür. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte rot wie ein Karneol. Und den ganzen Thron umleuchtete ein Regenbogen, grün wie ein Smaragd. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallener Klarheit. In der Mitte, im innersten Kreis um den Thron, standen vier mächtige Wesen, die vorn und hinten voller Augen waren. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Herr und Gott, dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen, du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Dann sah ich eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, die Siegel zu lösen? Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde war niemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich sehr. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht, siehe doch, einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus dem Wurzelstock Davids. Er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der vier mächtigen Wesen und der Ältesten, ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Dann sah und hörte ich eine unzählbare große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung.
Wie groß ist dein Jesus? Krasser Text, oder? Wie groß ist dein Jesus? Mit dieser Frage sind wir durch diese Predigtreihe gewandert. Ist Jesus mehr als der Mann in Galiläa, der durchs Land zieht und coole Geschichten erlebt hat. Wie groß ist dein Jesus? Wenn Jesus groß genug ist für den Thron deines Lebens, dann wird dein Leben gelingen. Wir brauchen den erhöhten Christus. Jesus, den Christus. Warum brauchen wir den? Weil Anbetung die Lösung ist. Weil Anbetung die Essenz des Lebens ist. Und damit meine ich mehr als Lieder singen. Jedes Mal, wenn in der Bibel von dem erhöhten Christus die Rede ist, von dem Herrn, dem Richter, dem Sieger, dem Wiederkommenden, wohin mündet das immer in diesen Texten? In Angst oder Zweifel oder Unsicherheit? Nein, in Anbetung. Wir tauchen ein in diesen himmlischen Thronsaal und zugegeben, das ist ein richtig bisschen schwieriger Text. Krass, oder? Also Farben und Leuchten und Diamanten und gläsernes Meer und Lebewesen mit Augen, die nach innen gucken und nach außen und Kristall und so. Ich musste ehrlich gesagt an Gardens of the Galaxy denken, Teil 2, mit diesem göttlichen Planeten. Habt ihr den gesehen? Da habe ich nur gedacht, wer war zuerst? Johannes. Irgendwo haben die es abgeguckt. Hier war's. Die Frage ist ja, hey, wie real ist denn das? Also gibt's einen Himmel? Gibt's einen himmlischen Thronsaal, wie der da beschrieben wird? Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Es gab mal einen Astronaut, der ist da hochgeflogen und hat gesagt, der Himmel ist leer. Der Astronaut lebt inzwischen nicht mehr. Und es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als das, was wir verstehen, oder? Es gibt jedem Jahrhundert gibt's Dinge, die wir plötzlich erfassen, die davor unvorstellbar waren. Zum Beispiel, Menschen können fliegen. Oh, krass. Es gibt Flugzeuge. Boah, noch vor, boah, jetzt bin ich schlecht im Schätzen, ich sag mal 150 Jahren, war das ein No-Go irgendwie. Und jetzt ist es ganz selbstverständlich. Was werden wir nächstes Jahrhundert entdecken? Und Gott sei Dank ist die himmlische Realität nicht begrenzt an meinen Verstand. Oder an die Grenzen meiner Realität, meines Verstandes. Was passiert hier eigentlich? Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, kann es ja selber kaum fassen. Er beschreibt das so bruchstückhaft irgendwie. Da gibt es irgendwie plötzlich ein Meer und dann gibt es Diamanten und dann gibt es Menschliches. Kann das kaum fassen. Vielleicht versteht unser Herz diesen Text besser als unser Verstand. Meine Lieblingsstelle ist die, wo es da heißt, da stand ein Thron und da saß einer. Und wie wenn er gar nicht richtig weiterreden kann und dann von Diamanten spricht und Farben und so, wie wenn, das kann ich nicht erklären irgendwie. Also was sieht Johannes? Was passiert hier? Was ist der Kern dieses Textes? Anbetung. Das Ziel des Universums ist Anbetung. Der Kern des Lebens, das, worauf alles zugeht, die Mitte und der Sinn des Lebens, ist Anbetung. Die Lösung für die Probleme unserer Welt ist Anbetung. Die Lösung für die Klimakatastrophe und die Inflation und die Kriege in dieser Welt ist Anbetung. Du denkst vielleicht, ja, puh, jetzt bist du Pfarrer, jetzt musst du das sagen irgendwie. Was bedeutet das denn? Ist das nicht langweilig? Hä, den ganzen Tag Lieder singen, wie soll man damit die Probleme dieser Welt lösen? Was meint das? Erstens der Hang nach Anbetung, drittens der Weg zur Anbetung und drittens der Fokus von Anbetung. Erstens der Hang nach Anbetung. Ich wollte was nehmen, was mit der beginnt, weil es dann schön passt zu den anderen Überschriften. Sonst hätte ich vielleicht gesagt, das Verlangen nach Anbetung oder das Bedürfnis, jemand anzubeten. Im himmlischen Thronsaal beten alle dieses Wesen, das Unerklärliche auf dem Thron an. Alle, die da irgendwie sind, also das sind 24 Älteste, weiß man nicht genau, was das ist. Manche vermuten, ob die 12 Stämme Israels dargestellt werden und die 12 Apostel, so Altes und Neues Testament. Und dann gibt es da 4 Kreaturen. Klassisch werden sie den 4 Evangelien zugeordnet, der Löwe, der Stier, ein Mensch, ein Adler. Vielleicht soll es auch nur die komplette lebendige Schöpfung darstellen, gezähmte Tiere, der Stier, der Löwe, wilde Tiere, Mensch, Adlertiere, Lebewesen im Himmel und so. Keine Ahnung, alle, die ganze Schöpfung, alles, was da oben ist, betet an. Der Hang nach Anbetung. Worship-Zeit im Himmel, die ganze Schöpfung. Psalm 19 heißt es zum Beispiel, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und dann geht es um Sonne und Bäume und Berge und Lebewesen und Fische und die ganze Schöpfung betet Gott an. Diese Erde hat einen Hang zur Anbetung. Die Schöpfung macht genau das, was sie soll, nämlich den Schöpfer anbeten. Wir waren in der Faschingszeit im schönen Wallis, auch in der Schöpfung Gottes. Wir waren Skifahren, Skifreizeit unserer Gemeinde. Und an einem Abend haben wir so gefragt, wo findest du dich Gott am nächsten? Wo erlebst du Gott am ehesten? Da war so ein Fragebogen mit so Tests und so Ankreuzen, sowas finde ich immer ganz cool. Und bei den meisten kam raus, ich fühle mich Gott am nächsten in der Natur. Gut, jetzt kann man sagen, ja, Skifreizeit, ich meine, wer so verrückt ist, auf die Berge, in die Berge geht, der hat was mit Natur, aber ich kenne das aus vielen Gesprächen, dass Menschen sagen, wenn ich in der Natur bin, dann fühle ich mich Gott ganz nahe. Geht dir vielleicht auch so? Viele Menschen erzählen, dass es so heilige Momente in der Natur gibt, ob gläubig oder nicht, aber wenn die Sonne irgendwie besonders untergeht. Oder wenn ein Regenbogen am Himmel steht oder schneebedeckte Gipfel oder einen ruhigen Wald, durch den ich gehe und plötzlich höre ich einen Grünspecht an die Eiche klopfen. Oder ein stiller See, wo die Nebelschwaden früh morgens irgendwie aufsteigen, so heilige Momente. Kennst du das auch? Kennen viele von uns, gell? Die Frage ist ja, warum ist das so? Warum sind da so heilige Momente irgendwie? Warum ist das so? Und warum ist das, wenn wir mit vielen, vielen Menschen zusammen sind, oft nicht so? Viele empfinden so Massen von Menschen nach Corona noch mal mehr als eher als Stress. Das Gewusel, die Leute durch die Hirschstraße samstags und so, oh, da bin ich voll, total gestresst danach. Aber das ist ja auch Schöpfung, oder? Wir sind ja auch Geschöpfe. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, die Schöpfung betet Gott an, der Mensch nicht mehr. Wenn wir eintauchen in die Schöpfung Gottes, dann werden wir hineingezogen in diese Anbetung. Jedes Schneeglöckchen, jeder Sonnenstrahl, jeder Nebelschwade betet Gott an. Und wenn wir uns dafür öffnen, dann zieht uns das hinein. Dann stimmt mein Herz schon mit ein und ich spüre was, was ich nicht irgendwie vielleicht in Worte fassen kann. Menschen nicht. Menschen machen nicht mehr das, wozu sie geschaffen wurden und es stresst. Menschen haben auch einen Hang nach Anbetung, so wie alles in der Schöpfung, aber wir beten jede Menge Schrott an irgendwie und es stresst. Und wir uns gegenseitig. Wenn Jesus, der Christus, nicht groß genug ist, angebetet zu werden in deinem Leben, wirst du dir andere Dinge suchen, die du anbetest. Dann verwechseln wir Schöpfer und Schöpfung und beten die Schöpfung an. Und da kommt jede Menge schwierige Sachen raus. Lies mal Römer 1. Weil wir haben alle einen leeren Thron im Herzen. Wir haben alle in unserem Herzen einen Thron, einen Anbetungsthron, der leer ist. Das ist noch so ein Erinnerungsding aus der Ewigkeit. Unser Herz weiß, da war irgendwie was, so eine himmlische Dimension. Der Unterschied ist nur, dass der Thron im Himmel besetzt ist und meiner ist leer, weil wir Gott runtergeschubst haben. Und das ist das Problem. Der Thron in unserem Herzen ist leer. Und das ist der Schmerz in deinem Leben. Wenn du manchmal denkst, irgendwie füllt mich das alles nicht aus. Ich habe schöne Sachen, aber irgendwie bin ich doch nicht zutiefst zufrieden. Das ist der leere Thron in deinem Herzen. Weil die Dinge dieser Welt diesen Thron nicht füllen können. Der eigentliche Schmerz, mit dem wir durchs Leben gehen, ist, dass unser Thron leer ist. Und dann rennen wir die ganze Zeit durchs Leben und brüllen, mein rechter Platz ist frei, ich wünsche mir jemand herbei. Und dann hoffen wir, dass irgendjemand diesen Thron besetzt. Was für ein Stress. Warum? Weil wir es nicht aushalten, einen leeren Thron zu haben. Es passiert so schnell, dass wir dann irgendetwas, was wunderschön ist, was Gott geschaffen hat, irgendeinen Teil seiner Schöpfung auf diesen Thron setzen, aber das ist nicht groß genug. Das füllt diesen Thron nicht wirklich aus. Da kann was richtig Schönes, was Wichtiges, was Gott Geschenktes, was Wunderbares zum Höchsten werden. Und der Stress beginnt. Hand aufs Herz, was sitzt auf deinem Thron? Was ist dir so wichtig im Leben, dass du dir, wenn du nur darüber nachdenkst, dass es weg sein könnte, dir den Boden unter den Füßen wegzieht? Die Berge, Sport, Gesundheit, deine Freiheit, deine Kinder, deine Enkel. Wir setzen immer irgendetwas auf diesen Thron. Und dann erheben wir andere Dinge, zum Beispiel andere Menschen. Jemand, der halt mal einfach gut Fußball spielen kann, dann ist der Millionen wert. Wie krank. Wir setzen Dinge, besondere Menschen, die besonders hübsch sind, besonders gut Musik machen können, besonders gute Schauspieler sind und beten sie an. Aber Achtung, was du anbetest, das verändert dich. Was du anbetest, zu dem wirst du. Also ein guter Fußballspieler klappt nicht immer. Aber die Kinder machen es uns vor, so echte Fans, die werden wie ihre Vorbilder, ihre Idole, oder? Auf der Skifreizeit waren auch Familien dabei mit kleineren Kindern. Ich warte immer noch auf Thiessens, aber die kommen, glaube ich, im dritten Gottesdienst, weil die machen das mit Parade. Ihre ganzen Kinder haben Schlafanzüge, die so aussehen wie ihre Helden. Und zwar war das, jetzt habe ich es immer noch nicht, also der Checker von Toy Story, der Held dieser, der Anführer, der immer bis in die Unendlichkeit und noch weiter oder irgend sowas. Wer weiß es? Okay, ich auch nicht mehr. Aber genau, da kam dieses Kind halt runter, komplett in diesem Schlafanzug, sogar mit Kapuze und so, war komplett dieser Held aus Toy Story. Genau. Zeig mir deinen Schlafanzug und ich sag dir, was du anbetest. Ja, die Erwachsenen, wir machen das ein bisschen versteckter irgendwie. Aber es gibt dann Bettwäsche auch von diesen Sachen. Oder irgendwelche Dinge im Haus, Gegenstände und so. Also was wir anbeten, das verändert uns. Zu dem werden wir. Jetzt denkst du vielleicht, naja, lieber Pfarrer irgendwie, ich verstehe, was du meinst, es gibt wirklich kranke Leute, aber ich nicht. Es gibt wirklich Leute, die sind so, die können ohne TikTok keine 10 Sekunden aushalten, die kenne ich. Ich kenne Leute, die gucken 30 Mal am Tag, wie die Aktienkurse stehen. Die sind wirklich, haben was auf den Thron gesetzt, was nicht gut ist. Ich kenne so Helikoptereltern, die ohne zu wissen, wo ihre Kinder sind, in Panik geraten irgendwie. Ich kenne Fans, die gewalttätig werden, wenn ihr Verein verliert. Wie krank ist das? Ich kenne Menschen, die in falscher Sexualität gefangen sind. Ich kenne Menschen, denen ihr Job so wichtig ist, dass sie ihre Ehe aufs Spiel setzen. Ich kenne solche Leute, die wie Getriebene sind, weil da was auf ihrem Thron sitzt, was sie einnimmt, was sie gefangen nimmt. Hey, aber ich nicht. Wird doch jeder jetzt von uns sagen, oder? Frage zurück, können wir ohne etwas auf unserem Thron leben? Und wenn es meine Sicherheit ist, meine Rationalität, meine Freiheit, die ich auf den Thron gesetzt habe. Ich glaube, wir können nicht leben, ohne dass etwas auf diesen Thron rutscht und schleicht und grabbelt. Ich habe ein Buch gelesen oder von dem Buch gelesen, ich will das unbedingt noch lesen. Das handelt von einer Kinderpsychologin und von einem Kind. Das Kind, finden die Eltern, muss unbedingt zum Therapeuten, weil es betet Pferde an. Ja, sagen wir, es ist eine Tochter. Nur so als Beispiel. In dem Buch ist, glaube ich, ein Junge, aber egal. Auf jeden Fall, die Eltern machen sich Sorgen, weil das Kind ist total vernarrt in Pferde irgendwie und sagt, das ist bestimmt nicht gut, irgendwie Therapie. Und dann im Laufe dieser Therapie, und das Buch geht halt so dahin, ist so ein Roman und so, dreht sich das plötzlich ein bisschen. Weil der Therapeut merkt, das Kind ist total glücklich. Es vergleicht sich mit seinem eigenen Leben. Das Kind hat Freude, Bedeutung, Spaß, Jubel, Vorfreude, Poster, Fachwissen, Trauer, Schimmel, Turniere, Reitarten, wie das heißt, wenn man so galopp und so schneller und langsamer, Öffnungszeiten des Stalls auswendig, ja, YouTube-Videos, Kleidung, Bettwäsche, Schlafanzüge, Sprache, Filme. Und er, der aufgeklärte Fachmann und ein langweiliges Leben. Wir halten es nicht aus, ohne dass etwas auf unserem Thron sitzt. Das Leben macht keinen Spaß, ohne dass jemand auf diesem Thron sitzt. Und spürst du jetzt das Dilemma? Ich will was auf diesem Thron haben, ich halte es auch gar nicht anders aus, aber Dinge dieser Welt nehmen mich gefangen. Und das kennt mein Herz und dein Leben allzu genau. Dann sind wir Getriebene und Gejagte, aber ganz einen leeren Thron halte ich kaum aus. Und dann gibt es den Johannes in der Bibel und er sieht einen Thron und sagt, da sitzt einer, den er nicht mal beschreiben kann. Und ich sage dir heute Morgen, im Himmel ist ein Thron, der auf deinem Thron, in deinem Herzen sitzen will, dass du sagen kannst, da sitzt einer. Und das ist so gut, dass da einer ist. Wenn Jesus Christus groß genug ist, dass du ihn anbetest, dass er groß genug ist, dass er auf deinem Thron Platz hat, das ist die Sicherheit, dass die Dinge dieser Welt dir nicht so wichtig werden. Das ist auch die Stärke, die du brauchst, um schwierige Zeiten zu durchleben. Ich erzähle euch nochmal was von der Skifreizeit. Nur so ein kleines Beispiel, aber für mich war es eindrücklich. Wir waren also mit der Gemeinde Skifahren und ich hatte meine zwei Mädels mit. Und wir haben uns richtig auf die Skifreizeit gefreut. So Papa-Töchter-Ding und draußen und Schnee und Berge und alles Mögliche. So, die eine Tochter hat sich am ersten Nachmittag den Arm gebrochen. Super, Papa Greiner, Notfallaufnahme. Gott sei Dank ein guter Bruch, bevor ihr gleich alle... Genau, mich gleich bestürmt, es heilt gut, wird alles gut. Genau. Aber ich sag nur Snowboard fahren, no go. Zumindest wenn man meint, ich kann das, ich mache das, ich fahre einfach mal drauf los, boom, Arm gebrochen. So, dann meine andere Tochter und ich, 2 Tage später krank geworden. Genau, fing es harmlos an und so und dann Fieber gekriegt, nur noch im Bett gelegen. Also so krank war ich schon lange nicht mehr, halb im Delirium irgendwie. Weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal Fieber hatte. Auf jeden Fall war das richtig blöd. Genau, das Wetter war schön. Ja, genau, es wurden dann noch mehr krank. Also ich war es nicht, ich war nicht der Erste. Auf jeden Fall, alle waren Skifahren und schönes Wetter und wir lagen im Bett und bla, wir sind dann früher gefahren, sind dann abgedampft irgendwie so, weil wir echt auch richtig krank waren. Und dann habe ich richtig gehadert. Ich dachte, Gott, endlich mal raus hier, Skifahren, irgendwas soll das. Und dann sind wir so ein bisschen ins Flachland gefahren, so ein bisschen rausgekommen. Da habe ich plötzlich, hat sich so eine Ruhe eingestellt, weil ich plötzlich gemerkt habe, okay, Skifahren sitzt nicht auf meinem Thron. Dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, wir hatten 3 wunderschöne Tage, also nicht mit Nele, die war ja schon blöd hier, aber mit Hanna, wir hatten richtig eine gute, 3 wunderschöne Tage auf diesem Gletscher und mit Sonne und blauem Himmel und so. Hey, das war richtig schön. Merkt ihr, wenn mein Thron besetzt ist, dann müssen die Dinge dieser Welt nicht immer perfekt laufen. Da kann es auch mal schief gehen. So what? Das Beste kommt doch erst noch. So praktisch ist es. Und so sehr merke ich, dass nicht Gott braucht Anbetung. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, hey, hat der da oben ein Ego-Problem irgendwie? Warum müssen denn alle anbeten? Und ich auch noch, meine Güte, irgendwie braucht der es oder so. Ich brauch's. Da oben sind Wesen von unbeschreiblicher Art und die haben Augen nach innen, keine Ahnung. Die beten alle Gott schon an, tausende von Engeln und Wesen. Die braucht mich nicht, er braucht mich nicht, ich brauche ihn. Und ihn anzubeten, hilft mir, mich nicht so wichtig zu nehmen und die Spielsachen in meinem Leben und meine Schlafanzüge. Und da geht es nicht um Work-Life-Balance, sondern um Worship-Life-Balance. Richtig gut. So, das war der erste Punkt. Der zweite kommt so gleich. Die Frage ist nämlich, ja, wie machen wir das denn jetzt? Die Punkte werden kürzer nach hinten. Also wie machen wir das jetzt? Weil vielleicht denkst du dir schon, für Musiker ist das ja eine schöne Predigt heute. Oder die halt Hillsong oder Bethel oder Könige und Priester mögen. Aber ich mag die Lieder gerade gar nicht so irgendwie. Die holen mich nicht ab. Und denkst vielleicht, ja super, was mache ich denn jetzt? Irgendwie. Ich habe gute Nachricht. Lobpreis ist mehr wie Musik. Lobpreisanbetung ist mehr als Gefühle. Lobpreis ist logisch. Im himmlischen Lobpreis, liest den Text nochmal in Ruhe zu Hause, wird jedes Mal erklärt, warum die alle da in Anbetung gehen. Heißt einmal, weil du alles geschaffen hast, weil du ewig bist, weil du würdig bist, weil du dich geopfert hast, weil du Menschen aus allen Stämmen und Sprachen errettet hast. Anbetung ist logisch. Denk über Gott nach und du wirst ihn anbeten, da brauchst du keine Musik dazu. Tim Keller hat mal gesagt, Anbetung ist Logik on fire. Gute Theologie mündet in Anbetung. Und das kann viele Formen haben. Und wenn du ein rationaler Mensch bist und sagst, diese Lieder, die holen mich einfach nicht ab und diese Wiederholungen und so, irgendwie die anderen gehen hier immer so ab und ich sitze da nur so, don't worry. Bete Gott mit deinen grauen Zellen an. Das liebt er genauso. Scharfer Verstand mündet in Anbetung. Das ist die erste gute Nachricht. Die zweite ist, Anbetung hat nicht so viel mit Harfen zu tun. Das kam da auch vor, wenn ihr ihn gefunden habt, da gibt's den. Gestern war ja auch Nockerberg, habt ihr es geguckt? BR, Bayerischer Rundfunk. Also ich bin hängen geblieben, das war schon gut. Okay, jetzt gehen wir da nicht weiter. Ich merke schon, kommt nichts zurück. Auf jeden Fall kam da kurz der Engel mit den Harfen vor, da oben in dem Text, also in der Offenbarung. Da kommen ganz viele Sachen vor, so ganz viele Bilder, die wir heute mit uns rumtragen. Also wichtiger als die Harfen sind die Kronen. Ich lese euch nochmal aus Offenbarung 5. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und Kronen, goldene Kronen trugen. Die Bibel beschreibt Kronen, beschreibt Siegeskränze, wie es damals vielleicht in der griechischen Welt, da gab es diese Lorbeerblätter und alles Mögliche. Das war normal, da war jemand richtig gut, da hat er eine Krone bekommen. Kurze Kronenkunde, wir rauschen nur ganz kurz durch. In der Bibel gibt es zum Beispiel den unvergänglichen Siegeskranz. Der steht in 1. Korinther 9. Ob die genauso aussehen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das sind nur Bilder. Dann gibt es die Siegeskrone des Lebens. Das ist für Märtyrer, heißt es in der Bibel. Dann gibt es den Siegeskranz der Herrlichkeit für Älteste oder Menschen, die Verantwortung übernehmen in dieser Welt. Dann gibt es die Krone der Gerechtigkeit für die, die Jesus lieb gewonnen haben. Für die Kinder Gottes gibt es eine Krone. Und zuletzt der Ruhmeskranz der Menschen für jemanden, der gute Taten getan hat. Was heißt das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es nicht egal ist, wie wir hier leben. Es ist nicht egal, wie du lebst. Man könnte jetzt sagen, ja, die reden immer von Gnade hier und so, oh, kann ja machen, was ich will irgendwie. Nee, es macht einen Unterschied, wie du lebst. Und das ist gut. Deine guten Taten, deine Glaubensstärke, dein Durchhalten in schweren Zeiten, deine Nächstenliebe ist nicht egal vor Jesus. Deine Liebe zählt. Er sieht das. Wenn du 10 Jahre deine kranke Mutter zu Hause gepflegt hast, Jesus sieht das. Das ist eine Krone wert. Wenn du durchgehalten hast, wo andere schon aufgegeben haben, oder treu gedient hast bis ans Ende, wo es keiner mehr gesehen hat oder irgendwas. Gott sieht das, das ist gut. Du hast es gut gemacht. Deine Treue, dein Mut, dein Opfer, deine Zeit, die du irgendwo investiert hast, Jesus sieht das und es zählt. Die Bibel spricht von Siegesgrenzen, von Kronen, die verliehen werden. Es macht einen Unterschied, wie du lebst. Ist das gut? Ich musste an so eine Suppenwerbung denken. Jetzt wird's wieder ein bisschen banaler. Kennst du die? Da gibt's so eine Suppenwerbung, da kochen die und plötzlich hat jeder, der die isst, so eine goldene Krone da oben. Ah, ich habe jemand gefunden. Im ersten Gottesdienst kannte das kein Mensch. Also die wackeln dann so ein bisschen golden. Ja, okay. Ich gucke zu viel Fernsehen. Wie auch immer. Also die Frage ist ja, was machen wir mit diesen Kronen? Suppe kochen. Genau. Wo waren siegreiche Phasen in deinem Leben, wo du sagst, ja, da habe ich bestimmt eine Krone jetzt gekriegt. Oder eine gute Tat, oder wo du mutig die Wahrheit, wo du fleißig warst und vorbildlich warst. Was machen wir jetzt mit diesen Kronen? Jeder von euch hat Kronen, ich sehe sie. Was machen wir damit? Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Kennt ihr, oder? Gibt's alles. Gibt's Bettwäsche von, Schlafanzüge, Tassen, Postkarten. Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Es gibt noch einen cooleren Spruch. Da heißt, Prinzessinnen richten ihre Krönchen, Kriegerinnen ziehen ihr Schwert. Genau, ich finde die cool, die Verse, weil da geht es um Klarheit, um Aufstehen, um neuen Mut haben, um sich zu behaupten. Ja, für was stehen zu lassen, super. Aber gibt es mehr? Gibt es mehr, als mich mit meiner Krone wieder auszurichten und wieder stolz zu sein? Gibt es mehr? Ja, es gibt mehr. Wozu haben wir Kronen? In allen Religionen dieser Welt brauchst du Kronen, um in den Himmel zu kommen. In der Bibel auch. In der Bibel gibt es die Kronen, dass wir sie am Ende der Zeit vor dem Thron Jesu niederlegen. Du brauchst die Kronen nicht, um in den Himmel zu kommen. Da hat Jesus seine Krone schon längst abgelegt und in eine goldene Waagschale gelegt. Du bist durch. Du bist dort. Deine Krone dient nicht, um den Eintritt in den Himmel zu verdienen oder vor Menschen gut dazustehen, sondern Jesus zu ehren. Die Krone ist nichts fürs Gericht, sondern für den Thron der Anbetung. Und das ist der Weg der Anbetung, ob du Hillsong-Lieder magst oder nicht. Und endlich passt unser Bild zur Predigtreihe zu dem, was wir hier machen. Endlich, genau. Bist du bereit, deine Krone ihm zu geben? Das fühlt sich komisch an. Wenn man die abnimmt, fühlt sich das erst so ein bisschen leer an. Bist du bereit, ihm deine Leistung zu geben? Deine Ehre, deine Stärke, deine guten Dinge, deine Kontrolle, deine Träume, deine unerfüllten Träume. Bist du bereit, ihm deine Krone zu geben? Das ist Anbetung. Geh jeden Tag in den himmlischen Thronsaal und leg deine Krone nieder. Das ist der einzige Weg, dass uns die Dinge dieser Welt nicht zu wichtig werden, immer wieder ablegen. Und wenn dir das schwerfällt, dann ist dir schon was zu wichtig geworden. Dann wird es höchste Zeit. Ja. Also dein Geld, deine Karriere, dein Körper, deine Kinder, deine Arbeit, deine Klausur, deine guten Noten, dein schmerzendes Knie, deine gebrochenen Arm, deine verpasste Skifreizeit, kannst du es Gott geben? Oder musst du es auf dem Thron sitzen und mich ausfüllen? Gib es Gott. Spürst du, was passiert dadurch? Es entsteht Freiheit. Es entsteht eine tiefe Freiheit. Ich brauche diese Dinge nicht mehr, um zu wissen, wer ich bin, sondern um ihm es zu schenken. Wir haben in unserer Welt den himmlischen Thronsaal abgeschaffen. Und was hat es uns gebracht? Stress. Weil wenn wir keinen Ort haben, die Krone abzulegen, dann vergleichen wir uns. Oh, der hat aber viele Diamanten auf seiner Krone. Und der hat 2 Kronen und der hat 3 und ich will auch mehr. Und da gibt es sogar Krieg. Wenn man sogar ganze Länder will. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir so ein seichtes Christsein leben und diese übernatürlichen, schwierigen Texte ein bisschen weglassen. Die verändern mein Leben. Jesus der Christus. Genau, leg deine Krone nieder. Spürst du, wie viel Freiheit das bringt? Dann ist nämlich auch egal, wie groß deine Krone ist. Dann ist egal, wie zerkratzt die ist. Dann ist egal, wie oft die schon runtergefallen ist. Dann ist egal, ob dein Leben sich so erfüllt hat, wie du es dir gewünscht hast. Egal, ihr wisst, wie ich es meine. Nicht egal vor Gott, aber egal für das, dass du daran deine Identität festmachst. Es ist nicht wichtig, wie viele Kronen du hast, sondern wem du sie gibst. Und gib diese Krone nicht anderen Menschen. Gib es nicht deinem Partner oder deinem Chef oder deinem Hobby oder sowas, sondern finde jemand, der groß genug ist und der dich lieb genug hat, Jesus Christus. Ich brauche Jesus am Kreuz, der alles für mich gegeben hat, aber ich brauche auch Jesus auf dem Thron, für den ich alles gebe. Ja, das ist Anbetung. Jetzt könnte man sagen, okay, machen wir, genau, Krönchen abgeben. Ist das gut? Ja. Fällt es uns leicht? Nope. Deswegen noch ganz kurzer dritter Punkt. Was hilft uns? Was gibt mir die Kraft, die Krone abzugeben? Das ist der Fokus der Anbetung. Jetzt muss ich nur kurz einmal Nase putzen. Fokus der Anbetung, weil in diesem himmlischen Thronsaal kommt plötzlich ein Buch. Nicht bloß die Krone, sondern ein Buch. Eine Schriftrolle taucht auf. Mit 7 Siegeln, wieder so ein Spruchwort. Da hat irgendjemand, 7 steht für eine Unendlichkeit und Siegel für verschlossen sein und so. Da hat irgendjemand mit großer Autorität dieses Buch verschlossen. Und da braucht es jemand, der das Buch öffnen kann, das Buch des Lebens. Zugegeben, wenn die, als dann das Buch später geöffnet wird, geht es erstmal richtig ab in der Offenbarung, da passiert alles Mögliche, aber das Ziel ist, ganz bei Gott zu sein. Das Buch des Lebens. Und die Hand, das Buch liegt auf der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, große Autorität. Und da kommt ein riesiger Engel und fragt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, die Siegel zu lösen? Keiner. Und Johannes fängt an zu weinen. Vor der Hingabe ist Zerbruch. Wann hast du letztes Mal in deine tiefsten Abgründe geschaut und hast darüber weinen müssen? Wann hast du zuletzt mal gesehen, ich bin's nicht? Wenn ich tief ehrlich bin zu mir, dann haut's mich ganz schön um. Ich bin's nicht und fängst an zu weinen, frustriert zu sein, traurig zu sein, verzweifelt zu sein über dich selbst. Gott sei Dank geht's weiter. Da kommt einer, weine nicht, siehe doch, einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und Johannes sieht hin und sieht nicht einen Löwen, sondern das Lamm. Aus dem Thron heraus, aus Gott selbst heraus kommt das Lamm. Und Johannes weiß sofort, worum es geht. Diese Sache damals in Ägypten, Jahrhunderte Jahre vorher, wo das Lamm die Rettung war vor dem Racheengel. Und wo er gelebt hat, hier auf dieser Erde noch und gesehen hat, Jesus Christus, siehe das Lamm Gottes. Der, der geopfert ist. Er weiß sofort, wer hier gemeint ist. Und dann kommt die spannendste Stelle in dieser ganzen, in dieser Beschreibung, dass alle die Luft anhalten. Das ist so, wie wenn ein Baby oder ein Kind sich wehgetan hat und es danach still ist. Kennt ihr das? Je länger es still ist, umso lauter ist danach. Und das ist krass, wenn Kinder so richtig dann abgehen. Da oben ist es auch, die haben die Luft angehalten. Das Lamm darf das Buch nehmen. Und das Buch öffnet sich. Tausende von Engeln und Gewalten und Menschen aus verschiedenen Nationen und Sprachen, Ukrainerinnen und Deutsche und Chinesen und Inder, und wir werden es nachher im Lied noch singen. Und du bist dabei, oder? Er ist würdig, und damit schließe ich ab. Er ist es wert. Ich brauche etwas, was würdig ist. Zu nehmen Reichtum und Macht und Weisheit und Stärke, auch deine Sorgen, auch deine Kronen, auch dein Zweifel, auch deine Verzweiflung, auch deine geplatzten Träume. Er ist würdig. Wer sonst? Er ist würdig, dann sitzt jemand auf dem Thron und dein Herz ist gefüllt. Dann habe ich einen Ort für meine Kronen und dann höre ich auf zu weinen. Und dann kann auch meine Skifreizeit daneben gehen. Er ist würdig. Amen.